Genau, wir kommen jetzt gleich, sobald alle Kabel ausgestöpselt sind, zu einem weiteren Highlight, nämlich zu der Predigt, die unser Pastor Axel halten wird. Genau, von daher, ich hoffe, du hast immer noch einen schattigen Platz. Und wir sind sehr gespannt auf das, was du uns verkündigen willst, Axel.
Ich auch. Und damit das auch gut geht, habe ich extra mein Sonnenschirm von zu Hause mitgebracht, damit ihr mal wisst, was Pastoren eigentlich sonst so den ganzen Tag machen. Na, könnt ihr mal einen Einblick bei mir hier zu Hause. Genau, ja, das war doch schon mal super. Das machen wir mal lieber so. Könnt ihr mich sehen? Okay, ja, ich möchte etwas zu der Taufe sagen, was die mit Gott, Jesus und der Bibel zu tun hat. Und ich möchte das anhand eines Gleichnisses tun, ein weltberühmtes Gleichnis, wo Charles Dickens, der berühmte Autor, mal drüber gesagt hat, das ist die großartigste Kurzgeschichte aller Zeiten. Und zwar ist das die Geschichte vom verlorenen Sohn, das Gleichnis. Und ein Gleichnis dient ja dazu, dass uns geistliche Sachverhalte mit Hilfe von natürlichen Vergleichen nahegebracht werden. Und Jesus erzählt das eben und er sagt, dass da zwei Söhne sind und der jüngere Sohn verlangt von seinem Vater, dass er das Erbe ausgezahlt bekommt. Und für die damaligen Zuhörer, die muss der Atem gestockt sein, weil in der damaligen Kultur zu dem Vater zu sagen, ich hätte gerne das Erbe ausgezahlt, das ist so viel wie ich wünschte, du wärst tot. Und das ist etwas, was wir heute schwer nachvollziehen können, weil wir kennen ja auch Erbstreitigkeiten und solche Sachen, ja. Aber damals war das der absolute Kracher, dass er das gesagt hat.
Und ich möchte gleich damit weitermachen.
Was das für uns bedeuten kann, weil ich glaube, weil das ja ein Gleichnis ist, das uns etwas Geistliches verdeutlichen soll, dass Jesus damit sagen will, dass wir, wenn wir also als Menschen ohne Gott ins Leben reingehen, genauso sind. Wir haben uns ein Erbe von Gott geben lassen und machen da jetzt mit, was wir wollen. Wir lassen Gott einen guten Mann sein und leben halt nach unseren eigenen Maßstäben, so wie der jüngere Sohn das dann gemacht hat, der in die Welt rausgezogen ist. Und wir lesen dann darüber, er hat das Geld mit Huren durchgebracht, er hat einfach das Geld verprasst und hat damit gemacht, was er wollte. Und bei uns ist es ja so, wenn Dinge nicht laufen oder wenn wir das Leben so betrachten, dass wir dann sagen, warum lässt Gott das zu? Und da habe ich neulich einen guten Vergleich gehört. Jemand sagte mal, das ist so, als würde man den Verkehrsminister fragen, warum er so viele Unfälle zulässt. Und da würde er sagen, Moment mal, wir tun alles, damit das Leben auf der Autobahn und in den Straßen gut verläuft. Dafür haben wir die Straßenverkehrsordnung und dass ihr euch an die Gebote der Straßenverkehrsordnung haltet. Und weil das oftmals nicht passiert, nicht gemacht wird, laufen Dinge schief. Und so hat Gott auch sein Wort in diese Welt reingesprochen, damit das Leben gut verläuft. Und die Menschheit hat sich aber abgewandt von Gott, so wie dieser junge Sohn sich von seinem Vater abgewandt hat. Und darum laufen viele Dinge nicht gut. Und jetzt ist es ja so, der Sohn verprasst halt sein Geld, wie ich schon sagte, für nicht so gute Sachen. Und dann geht ihm das Geld aus, es kommt eine Hungersnot und er sinkt so tief, dass er bei den Schweinen landet, sie zu hüten und dort auch das Essen dann mit ihnen am liebsten einzunehmen, was er auch noch nicht mal bekommt. Und auch da muss den Zuhörern damals der Atem gestockt sein, denn Schweine sind unreine Tiere für Juden. Essen sie ja heute auch noch nicht wieder Schweinefleisch und auch Moslems nicht. Ja? Und das ist also erst am absoluten Ende angekommen. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die erleben auch oberkrasse Lebenskrisen und merken, sie haben sich ja nicht an das gehalten, was eigentlich gut für sie wäre. Viele Menschen tun das nicht. Sie laufen so ein gutes, normales Leben mit Familie, Karriere und dann viel in Urlaub fahren. Aber auch sie müssen am Ende nach vielen Jahren feststellen, das ist einfach nicht alles, was ich brauche, um erfüllt zu sein im Leben. Auch da kann man quasi am Ende irgendwann ankommen und merken, das Leben ist nicht gut für mich so richtig gelaufen, weil ich nicht von Herzen glücklich geworden bin. Ich habe so viel Geld verdient, ich habe eine Familie gegründet, ich habe eine Karriere gemacht und trotzdem fehlt etwas. Und wenn man an diesen Punkt gekommen ist, ist das eigentlich ein guter Punkt, denn dann wird man nämlich nachdenklich, so wie dieser junge Mann nachdenklich wurde. Manche werden auch seelisch oder körperlich krank und reflektieren ihr Leben. Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit jemandem aus unserer Gemeinde gesprochen, der einen Herzinfarkt hatte und der dem, wie er selbst sagte, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen ist. Und er sagte, wenn er jetzt durch die Straßen fährt und die Leute sieht, wie sie die ganze Zeit in ihre Handys reingucken, da fragt er sich, wisst ihr eigentlich, dass ihr nur einen Schritt von der Ewigkeit entfernt seid? Und wie wertvoll die Lebenszeit ist? Das ist ja etwas, was wir uns immer wieder fragen müssen. Und wenn man darüber mal ins Nachdenken kommt, was ist eigentlich das Leben? Wer hat mir dieses Leben gegeben? Dann ist das schon genial. Und an diesem Punkt ist eben dieser junge Mann gekommen. Und er hat erkannt, er ist weit weg von zu Hause. Und dann merkt er einfach auch, ich habe etwas falsch gemacht. Das heißt, er denkt um. Er besinnt sich und merkt und sagt dann den Satz, ich habe gegen Gott, gegen den Himmel und gegen meinen Vater gesündigt. Und ich will zurückkehren, denn da, wo ich herkomme, hatte ich es ja eigentlich besser. Also da könnte ich ja als Arbeiter bei meinem Vater anfangen, im Stall, und hätte es noch besser als die Situation, in der ich jetzt hier lebe. Und wenn wir zu dieser Erkenntnis mal kommen, das ist der erste Schritt zur Bekehrung, dann sind wir schon sehr weit gekommen. Bei mir war das so, ich habe gar nicht an Gott geglaubt, bin auch konfirmiert worden, weil ich das Geld haben wollte. Und dann habe ich mich mit Gott beschäftigt und habe in der Bibel gelesen, dass Gott höhere Maßstäbe hat, was gut und richtig ist, als ich. Ja, und ich habe mir damals ja auch gesagt, na, ich habe niemanden umgebracht, niemanden vergewaltigt, sonstige Verbrechen begangen. Ich bin eigentlich ein ganz guter Mensch. Aber als ich sah, dass Gott sagt in seinem Wort, dass er alle unsere Gedanken kennt, alles weiß, was wir jemals gesagt haben, da wusste ich, dass auch ich ein Sünder bin, wie die Bibel sagt. Denn eins meiner Hobbys war es, über Menschen zu lästern, wenn sie nicht da sind. Weil ich mir gesagt habe, na, die kriegen das ja nicht mit und wir haben unseren Spaß. Aber als ich anfing, an Gott zu glauben, merkte ich, aber dann war der ja auch dabei und hat das alles gehört. Und da wusste ich, auch ich muss umkehren zu Gott. Und die Frage ist, wenn wir umkehren zu Gott, aus welchem Grund auch immer, ist ja die spannende Frage, wie wird Gott reagieren? Ich meine, wie reagierst du auf Menschen, die dich mal richtig verletzt haben? Bist du da sofort bereit zu sagen, ja, ich vergebe und komme wieder her? Oder sagst du, nee, das war ein bisschen krass? Und das ist die Botschaft, die jetzt eben Jesus bringt. Er sagt, Gott reagiert mit Liebe und Gnade auf den jüngeren Sohn. Es heißt dann in der Bibel, er wartete auf ihn, sah ihn von Weitem kommen, fällt ihn um den Arm, küsst ihn, beschenkt ihn, setzt ihm den Siegelring wieder auf. Das heißt, er wird in seine alte Position als Sohn wieder eingesetzt. Er bekommt festliche Kleidung angezogen und er wird so von dem Vater behandelt, als wäre nichts geschehen. Und genau so haben das auch die Täuflinge erlebt. Sie wurden von Gott angenommen, egal was sie gemacht haben, egal wie sie aufgewachsen sind. Ja, sie werden von Gott angenommen und das gilt auch für dich, egal wie weit oder nah du an Gott dran bist. Wenn du den Schritt der Bekehrung noch nicht gegangen bist, dann bist du auch noch kein Kind Gottes, aber Gott will dich annehmen. Und das ist jetzt das Geniale. Und jetzt fehlt aber noch ein entscheidender Punkt, nämlich, dass wir uns nochmal daran erinnern, wer hat jetzt dieses Gleichnis erzählt? Wer hat diese spannendste Kurzgeschichte aller Zeiten erzählt? Das ist eben Jesus. Und warum hat er diese Geschichte erzählt? Beziehungsweise warum konnte er so einen Gott verkündigen, der sich von uns eine Menge hat gefallen lassen müssen, in unserem, was wir in unserem Leben so getan haben? Ja, er hat uns ein Erbe gegeben, wir haben es zu unseren Gunsten ausgegeben. Dass er uns annimmt, konnte er sagen, weil er Gottes Sohn ist und damit Gott gleich. Er weiß, wie Gott empfindet, weil er Gott selbst ist. Und ich habe mal gehört, dass ein Christ mit einem Juden sprach und ihn fragte, was hältst du denn so von Jesus von Nazareth? Und dann sagte der, also ich glaube, er war ein großartiger Lehrer, ein großartiger Prophet und ein saumäßig guter Zimmermann. Und dann sagte der Christ, ja, aber weißt du auch, dass er über sich gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist? Und er so, naja, ihr Christen lasst euch ja auch viele Lügen aufschwatzen. Und dann meinte der Christ wieder, Moment mal, aber wie kannst du jemanden, der ein großartiger Lehrer und ein großartiger Prophet ist, wie kannst du den so nennen und gleichzeitig annehmen, dass das alles gelogen ist, beziehungsweise dass das ein Lügner ist? Und diese Frage muss sich jeder Mensch stellen. Wenn man Jesus für einen guten Menschen hält, für einen guten Lehrer, der gute Sachen gesagt hat, dann muss man aber auch immer wissen, dass er von sich gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Das ist eine ungeheure Behauptung. Und man kann nicht sagen, den einen Teil nehme ich, seine guten Geschichten und so, aber den Teil nehme ich nicht. Und wenn man einmal zu dem Punkt gekommen ist, anzuerkennen, dass er Gottes Sohn ist, dann darf man auch weiterhin glauben an das, was er für uns getan hat. Die Bibel sagt nämlich, dass er stellvertretend die Schuld auf sich genommen hat, die wir alle begangen haben in unserem Leben, und dass er stellvertretend für uns dafür am Kreuz gerichtet wurde. Und die Frage ist immer, warum hat er das getan? Und da habe ich neulich eine Geschichte gelesen, vielleicht einige erinnern sich noch, im Jahre 2004 gab es ja diesen großen Tsunami, wo in Asien viele Menschen gestorben sind. Und da ist es wohl zu der Szene gekommen, dass in den Trümmern wurde eine Mutter gefunden, die war tot, aber unter sich lag ihr lebendes Kind. Und sie hatte noch die Zeit gehabt, in ihr Handy reinzuschreiben, das habe ich aus Liebe für dich getan. Das heißt, sie hat ihr Leben dafür gegeben, dass ihr Sohn überlebt. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir leben können. Jetzt schon mit Gott, aber besonders in der Ewigkeit, weil an Jesus entscheidet sich Himmel und Hölle. Und wenn wir an Jesus glauben, dann wird die ewige Strafe von uns genommen, die er für uns am Kreuz erlitten hat. Und das Interessante ist, und das wissen viele nicht, genau das drückt die Taufe aus. Das, was wir hier gesehen haben, die Bibel sagt uns, dass die Taufe sowas ist wie eine Reinigung. Es sieht aus wie eine Badewanne, wo wir uns äußerlich normalerweise reinigen. Und die Bibel sagt uns, durch Jesus sind wir innerlich gereinigt worden, nämlich von unserer Schuld. Und dass wir das nach außen ausdrücken, das zeigt eben die Taufe. Und das Zweite, was die Taufe ausdrückt, ist, dass in dem Moment, wo die Täuflinge unter Wasser waren, sagt die Bibel, symbolisieren sie, dass sie gestorben sind mit Jesus. Und als sie wieder hochgekommen sind, symbolisiert das, dass sie, wie Jesus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, auch sie zu einem neuen Leben auferstanden sind. Und deswegen taufen wir zum Beispiel auch keine Säuglinge, weil diese Symbolik da gar nicht mehr drin ist und auch Säuglinge gar nicht glauben können. Das Entscheidende ist nämlich, dass wir unser Leben Jesus geben und danach uns taufen lassen und allen Menschen zeigen, guck mal, auch mein Herz wurde reingewaschen, auch ich bin gestorben und mit Jesus wieder auferstanden, das, was er für mich am Kreuz getan hat. Und deswegen war das jetzt nicht einfach nur eine lustige, nette, auferbauende Angelegenheit, sondern Christentum ist eine sehr ernste Angelegenheit. Hier entscheidet sich nämlich, wo wir die Ewigkeit verbringen, bei Gott oder in der Gottesferne. Und das möchte niemand eigentlich. Und so ist diese Geschichte vom verlorenen Sohn für uns alle eine Einladung, unser eigenes Leben zu reflektieren. Wo habe ich Gott verpasst? Wo habe ich mit seinem Erbe einfach das gemacht, was ich tun wollte und nicht das, was Gott eigentlich sich für mich gedacht hat? Weil Bekehrung heißt, dass man sagt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens und ich möchte mein Leben in deinem Sinne leben. Ich möchte so leben, wie du es möchtest. Und wir geben hier als Gemeinde jeden Sonntag die Möglichkeit, dass man Jesus in sein Leben einladen kann, weil man erkannt hat, auch ich brauche Vergebung, auch ich muss umkehren zu Gott. Auch ich bin alleine gelaufen, habe gemacht, was ich wollte, so wie dieser jüngere Sohn, auch wenn man keinen umgebracht hat, aber das habe ich ja erklärt, das geht bis in die Gedanken hinein. Und wenn man das verstanden hat, dass Gott einem vergeben möchte, so wie der Vater seinem Sohn vergeben hat und bereit ist zu sagen, und ich möchte jetzt so leben, Gott, ich möchte mit dir leben, ich möchte mein Leben dir anvertrauen, dann ist das die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch überhaupt treffen kann. Und deswegen freuen wir uns so, dass die Täuflinge das hier ja teilweise jetzt hier im Jugendalter schon entschieden haben. Und das ist das Beste, was sie machen konnten. Ich bin erst mit 23 gläubig geworden und das sind jetzt 32 Jahre bei mir. Ich habe diese Entscheidung keinen Tag bereut und ich weiß einfach, dass Jesus dieses neue Leben schenkt. Und deswegen kann ich das auch immer so gut nachvollziehen, wenn die Täuflinge das so freudig erzählen. Und dass wir uns, deswegen freuen wir uns auch alle mit, weil jeder, der sich Christ nennt, hat dieses innere Neuwerden erlebt. Und dazu möchten wir jeden auch hier einladen. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt nochmal aufstehen, dort wo es möglich ist, und gemeinsam zu Jesus beten. Und wenn du dich in der Lage siehst, zu sagen, ja, auch ich bin jemand, der Vergebung braucht, auch ich brauche ein neues Leben durch Gott und auch ich will zu Gott umkehren, dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam zu diesem Gott beten, dass er heute diese Annahme ganz neu zuspricht. Das heißt, wenn du Christ werden möchtest, nicht Kirchenchrist, nicht eine äußere Form, sondern im Inneren, im Herzen, dann lade ich dich ein, dieses Gebet Satz für Satz mitzusprechen, wenn das dein Wille, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist. Wir wollen nicht einfach ein äußeres Ritual vollziehen, sondern eine innere Entscheidung treffen. Ja, und deswegen lade ich dich ein, ich bete das Satz für Satz vor und wenn das nach deinem Herzen ist, dann betest du es einfach laut mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Danke, dass du mich annimmst als dein Kind. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst nochmal zu mir kommst und ich dir erklären kann, wie es mit dir weitergehen kann. Bevor wir jetzt zur endgültigen Aufnahme der Täuflinge in die Gemeinde kommen, möchten wir noch ein Lied mit euch singen und spielen. Das ist ja auch auf den Zetteln mit drauf.